Liebe Freunde, in der Philosophieprüfung, da fragt der Professor einen Studenten und sagt, können Sie mir aber nur mit ganz wenigen Worten sagen, was ist Konsequenz? Denkt der Student eine Weile nach und sagt so, ja, Herr Professor, das kann ich. Heute so, morgen so. Gut, sagt der Professor. Können Sie mir jetzt auch mit genauso wenig Worten sagen, was ist inkonsequent? Sagt der Student, heute so, morgen so. Das nennt man die sogenannte Mitläuferphilosophie. Ein Mitläufer ist ein Mensch, der bei einer Sache mitmacht, ohne von der Sache selbst überzeugt zu sein. Er macht bloß so lange mit, solange er Vorteile davon hat. Also zum Beispiel, vor 1933 rinnende Kirche, weil wir doch einen frommen Kaiser hatten. Und nach 33 wieder raus aus der Kirche. Und 45 dann wieder rinnende Kirche. Da wurden ja amerikanische Lebensmittelpakete in der Kirche verteilt, bis ungefähr 48, also 48 wieder raus aus der Kirche. Mir wurde ja bald beerdigt, vielleicht tritt er vorher wieder ein, damit wir eine schöne, fromme Leiche kriegen. Gott schütze uns alle, Christen und Marxisten, vor solchen Opportunisten. Ich denke, wenn der Oktoberclub das Lied singt, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst, dann ist das nicht nur ein sehr gutes Lied, sondern das ist auch ein Lied, das wir in der Kirche eigentlich singen müssten. Wenn es da heißt, wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen, auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und deshalb zeig mir dein wahres Gesicht. Es gibt Opportunisten überall in Massen und ich will euch heute von dem ersten Opportunisten und Mitläufer erzählen, von dem die Bibel berichtet. Dieser Mann hieß Lot und war ein Neffe vom Abraham. Ich weiß nicht, warum der Lot sich damals an den Abraham angehängt hat, als der in ein neues, unbekanntes Land aufbrach. Vielleicht war es die reine Abenteuerlust. Hauptsache mal weg von zu Hause, raus von den Eltern, wie das eben bei jungen Leuten so ist. Diesen Drang, zu Hause abzuhauen, wegzugehen, den hat der Plenzdorf klasse beschrieben in seinem Buch »Die neuen Leiden«. Des jungen W. Ich nehme an, oder hoffe, ihr habt es gelesen. Kennt ihr das? Naja, viele scheinen es nicht zu sein. Normalerweise würde ich sagen, das ist ein Zeichen von Ungebildetheit. Aber in dem Falle, da muss man mildernde Umstände zubilligen, da würde ich sagen, das ist nur ein Zeichen dafür, dass ihr eure Beziehung zu eurem Buchhändler nur sehr schwach entwickelt habt. Also jedenfalls, der Lot hat sich an den Abraham angehängt. Inzwischen sind die beiden in Kanaan angekommen. Der Trip nach Ägypten, von dem ich das letzte Mal erzählt habe, ist längst vorbei. Inzwischen ist der Abraham wieder reich geworden. Sein Besitz ist gewachsen, seine Herden sind gewachsen. Und auch sein kleiner Neffe Lot ist gewachsen. Es ist aus dem Knirps ein langer Lulatsch geworden. Der hat jetzt sein eigenes Feld, seine eigenen Herden, Nächte, großen Besitz. Große Klappe. Und wie es eben eines Tages so kommt, auf einmal wird den beiden die Welt zu enge. Die prallen aufeinander. Die haben keinen Platz mehr. Und an jedem Tag, da gibt es neue Reibereien zwischen den Knechten vom Abraham und den Knechten vom Lot. Die teilen sich um die besten Weideplätze. Streit, Konkurrenzkampf, Neid. Und alles bloß, weil nicht genügend Platz da ist. Einfach deswegen, weil man zu dicht aufeinander hockt. Das ist ja bei uns in unseren Familien ähnlich. Wo jeder in einer kleinen Wohnung beim anderen dauernd aneckt. Früh sitzt einer zu lange auf dem Klo. Und abends, wenn man vor dem Fernseher sitzt, gibt es auch wieder Streit. Der eine will das, der andere will das sehen. Das haben ja manche das erste und zweite Programm, ne? Jeder, euer seit der Turm in Geier steht, bestimmt. Jeder ist gereizt, jeder fühlt sich im Recht und jeder weiß, es kann so nicht weitergehen. Die Frage ist bloß, was ist zu tun bei Familienkrach? Ich sage als erstes verhandeln, miteinander reden. Familienkrach ist ja noch keine Familienschande. Und Meinungsverschiedenheiten, die gibt es überall. Die gibt es sogar bei Menschen, die sich lieben. Ich habe noch kein einziges Liebespaar kennengelernt, dass es sich auch mal gekracht hätte. Ist welche, die müssen sich direkt zusammen krachen, diese wirklich zusammenpassen. Ich habe aber viele Liebespaare kennengelernt, die rennen einfach auseinander, wenn es zu Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten kommt. Wenn du vor deiner Ehe schon nicht das fertig bringst mit dem anderen, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dich auszusprechen und zu versuchen, das zu klären, wenn du schon vorher bei jeder Schwierigkeit abhaust, da wirst du in deiner Ehe auch nicht genug Durchhaltevermögen haben. Und das brauchst du. In jeder Ehe tauchen Schwierigkeiten auf. Und wer dann immer gleich sagt, ich lasse mich scheiden oder beim ersten Krach an die Scheidung denkt, der macht es einfach zu leicht. Jede fünfte Ehe wird in unserem Land geschieden. Und alleine 30.000 Kinder haben darunter zu leiden. Das ist doch nicht nur unverantwortlich, das ist einfach unnormal. Normal ist, dass es überall mal Krach gibt. Nehmen wir an, du hast Krach mit deiner Freundin. Dann suchst du dir eben eine neue. Dann denkst du vielleicht, dass die nächste, die du findest, dass sie fehlerlos wäre. Und wenn du mit der ersten eine Meinungsverschiedenheit gehabt hast, dass du mit der anderen keine hast. An der ersten hat dir vielleicht nicht gepasst, dass es zu ruhig war. Und an der zweiten passt dir nicht, dass es zu lebhaft ist. Irgendeine Macke hat doch jeder. Und egal, mit wem du zusammenlebst, du wirst immer etwas haben, was dir nicht leicht fällt und was du verkraften musst. Und deswegen sage ich, erstmal dranbleiben, erstmal versuchen, mit dem anderen zurechtzukommen. Und nicht immer gleich von vornherein sagen, ich kann nicht. Natürlich, ich muss zugeben, das gibt Leute, mit denen kann man einfach nicht diskutieren. Wie gibt's? Der polnische Dichter Antoni Marianowicz, der sagt, mit Gefängnisaufsehern diskutiere ich nicht über Freiheit. Mit manchen Leuten kann man über gewisse Dinge einfach nicht reden. Mit manchen Menschen kann man einfach nicht zusammenleben. Und in so einem Falle, da bleibt dann gar nichts anderes übrig, als dass man sich trennt. So ist das in dem Fall von Abraham und Lot gewesen. Ja, Abraham, der hat alles versucht, um die Sache mit Lot wieder ins Lot zu bringen. Er hat versucht, mit ihm zu reden, sich zu einigen. War nichts zu machen. Und da sagt Abraham eines Tages vernünftigerweise, jetzt ist mal Schluss. Und er macht dem Lot einen Vorschlag. Wohlgemerkt, er macht den Vorschlag erst, nachdem er alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat und alles schiefgegangen ist. Er sagt zum Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Knechten und deinen Knechten. Denn wir sind doch Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, so gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich eben nach links. An diesem Vorschlag von dem Abraham, da gefällt mir dreierlei. Erstens finde ich gut, dass er den Vorschlag überhaupt macht. Das hat ja keinen Zweck, sich was vorzumachen. Und wenn es einfach nicht mehr geht, da soll man nüchtern genug sein und den Mut haben, auseinanderzugehen. Ich rede jetzt nicht von der Ehe und von der Ehescheidung, dass keiner, der bis jetzt gepennt hat, hinterher sagt, also, und das, was man mitgekriegt hat, ich hätte gesagt, man könnte sich scheiden lassen. Keine Rede davon. Da liegen die Dinge ein bisschen anders. Wir lassen das Problem jetzt mal aus. Aber wo steht denn geschrieben, dass sonst Menschen, die zusammen leben müssen und die einfach nicht zusammenpassen, dass sie nun aufbiegen und brechen, zusammenbleiben müssen? In der Bibel steht das jedenfalls nicht. Und die Devise Einheit um jeden Preis, die führt doch bloß zu Heuchelei und Krampf. Gott hat die Menschen nun mal verschieden gemacht. Und was Gott durch verschiedenen Charakter und durch verschiedene Lebensweisen und durch verschiedene Eigenschaften voneinander geschieden hat, das soll der Mensch nicht zusammenfügen. Ich habe zum Beispiel einen Bruder, der ist aus der Kirche ausgetreten. Das muss man sich, wie sagst du? Ich habe es nicht verstanden. Also wie gesagt, ich habe einen, der aus der Kirche ausgetreten ist. Und sowas ist natürlich eine Art Familienkatastrophe, ne? Aber deswegen, auch wenn uns beide Welten trennen und es zwischen uns beiden ideologisch keine Koexistenz geben kann, deswegen sind wir doch nicht miteinander verfeindet, sondern wir sind doch Brüder. Und das ist das Zweite, was mir an dem Vorschlag von Abraham so gut gefällt. Dass er nicht in dem Augenblick, wo die sich trennen, nun sagt, so, du gehst, und jetzt ist die Bruderschaft zwischen mir und dir zu Ende. Sondern Abraham sagt, gerade jetzt, wo wir uns trennen müssen, da bleibst du dabei. Wir sind doch Brüder. So wie die Sache zwischen dir und mir steht, da können wir uns nicht gerade vor Liebe dauernd um den Hals fallen, aber wenn wir uns trennen, da fallen wir uns nicht mehr auf die Nerven. Und Trennung bedeutet ja nicht, dass wir übereinander herfallen müssen, sondern das heißt, wir machen jetzt den Versuch, dass wir friedlich nebeneinander herleben, ohne uns zu bekämpfen. Wir sind doch Brüder. Das gilt zum Beispiel auch für unser deutsches Volk. Und das gilt in diesen Tagen ganz besonders für die Araber und die Israelis, die beide Brüder sind, im wahrsten Sinne des Wortes, von einem Vater, nämlich von dem Vater Abraham. Und wir erkennen heute immer mehr, dass wir ohne diese Devise Abrahams überhaupt nicht miteinander im Frieden leben können. Der Spruch, wir sind doch Brüder, das ist kein Wandspruch zur Pastorenstudierzimmer. Das ist eine politische Notwendigkeit in unserer Zeit. Und ohne diesen Geist der Brüderlichkeit, da wird es weder im Nahen Osten noch irgendwo sonst in der Welt wirklich Ruhe geben. Und schließlich das Dritte, was mir an Abrahams Vorschlag so gut gefällt. Der Abraham, der pocht nicht auf sein Recht. Der hätte ja sagen können, mir hat Gott das Land gegeben. Und ich bin der Ältere. Und was du bist, ich habe dich hochgepäppelt. Das bist du bloß durch mich geworden. Und jetzt werde ich mal das Land teilen. Und dir ein Stück zuteilen. Und du hast zu nehmen, was du kriegst. Und das sagt der Abraham eben gerade nicht. Einfach deswegen, weil der Abraham den Frieden möchte. Er will unter allen Umständen den Frieden. Und er weiß, dass ihm das einiges an Opfern kosten kann. Er weiß aber auch, dass der Unfriede noch viel schlimmer ist. Und er weiß vor allem, dass Gott auf seiner Seite steht. Jeder Mensch, der wirklich ehrlich den Frieden will, der kann das wissen. Und wenn du zu Hause Krach hast, wenn du bei euch derjenige zu Hause bist, der wirklich ehrlich den Frieden will, dann kannst du wissen, dass Gott auf deiner Seite steht. Du kannst dann sogar auf dein gutes Recht verzichten, ohne dass du Angst haben musst, dass du dabei den Dumm machst. Bei dem Abraham, da sah das ja zunächst so aus, als ob der den Dumm machen würde. Denn als der Abraham dem Lot das ganze weite Land zeigt, auf der einen Seite ein paar steinige Hügel und auf der anderen Seite die fruchtbare, blühende Jordanebene, mit den beiden herrlichen flotten Städtchen Sodom und Gomorra, da greift der Lot natürlich ohne Bedenken zu und nimmt sich die herrliche Jordanebene. Es wird den alten Abraham, da bleiben einfach ausgedörrte Hügel übrig. Und der Lot, der kann nur noch feixen über seinen frommen alten Onkel, der offenbar zu dämlich ist, dass er seine berechtigten Ansprüche wahrnimmt. Und man muss dem Lot tatsächlich bescheinigen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen, da hat er eine sehr gute Wahl getroffen. Der Lot, der kommt gut vorwärts. Aber man sollte Lebensentscheidungen nicht bloß unter einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt treffen. Das Glück deines Lebens, das hängt nicht ab von dem Posten, auf dem du sitzt. Oder von dem Posten, auf den du hinstrebst. Sondern das hängt ab von dem Segen, den Gott auf dein Leben gelegt hat oder legen will. Das hatte der Lot vergessen. Als ein typischer Mitläufer, da hat er an dem Segen, den Gott auf Abraham gelegt hatte, genassauert, solange er konnte. Und kaum bietet sich woanders eine andere Chance, ein größerer Vorteil, da pfeift er auf den lieben Gott. Da wechselt er über in Klager des Gegners. Der Erfolg gibt ihm recht, bis zu dem Tage, wo ein paar Jahre später der Abraham wieder an der gleichen Stelle steht, wo sie sich damals getrennt haben. Und wieder guckt der Abraham über das weite Land Und an der Stelle, wo damals die beiden schönen Städte Sodom und Gomorra lagen, da sieht Abraham eine riesenhafte Rauchwolke aufsteigen, unter der diese beiden Städte in Schutt und Asche versinken. Was war passiert? Die Gegend um Sodom und Gomorra, das ist heute am Toten Meer, und heute liegen diese beiden Städte im Toten Meer unten drin. Die Gegend um Sodom und Gomorra, die war nicht nur schön und reizend äußerlich, sondern in dieser Gegend lebten Menschen und die waren schlecht, die waren gottlos, die waren sexuell hemmungslos, die waren brutal, die waren gemein, könnt ihr alles im ersten Mosebuch nachlesen. Und Gott hatte beschlossen, diese Stadt durch ein Strafgericht zu vernichten. Und es ist nur der Fürbitte Abrahams zu verdanken gewesen, dass der Lot und seine Frau aus der brennenden Stadt gerettet worden sind. Aber weil das alles beides auch bloß Menschen waren, die einen halben Glauben hatten, da hat denen auch das nichts genützt. Das muss man sich mal vorstellen, der Lot, der war schon aus der brennenden Stadt gerettet. Und kaum kommt er wieder aus die Füße, da kippt er um. Und fällt wieder in sein altes, heidnisches Leben zurück. Und die Frau von Lot, die war gerettet. Die war auf dem Wege aus der brennenden Stadt und stirbt trotzdem, weil sie Gott ungehorsam war. Das kam so, Gott hatte Boten hingeschickt zu den beiden, hatte gesagt, die Stadt geht unter. Rettet euch. Lauf, rennt um euer Leben, aber dreht euch nicht mehr um. Und Lots Frau, neugierig wie Frauen sind, dreht sich um. Sie hängt noch an dem, was sie da zurücklässt. Sie kann sich nicht von dem trennen, was hinter ihr liegt. Sie sieht sich um und sie stirbt auf der Stelle. Im Neuen Testament hat Jesus einmal gesagt, und vielleicht hat er da an diese Szene gedacht, er sagt, wer die Hand an das Lenkrad legt und sieht nach hinten, der ist untauglich für das Reich Gottes. Und wenn Gott dich ruft, und er ruft dich ja jetzt in diesem Augenblick, da musst du dir darüber im Klaren werden, wenn du kein Mitläufer sein willst, sondern ein wirklicher Nachfolger. Da musst du dich von manchen Dingen in dieser Welt einfach raushalten. Da musst du ohne Rücksicht auf Verluste von manchen Dingen und von manchen Menschen dich trennen. Du brauchst als Christ nicht aus der Welt auszuwandern. Davon ist gar keine Rede. Aber du musst als Christ von manchen Dingen einfach dich lösen können. Heute gehört zum Beispiel dazu, diese Jagd nach dem eigenen Vorteil, der Krieg, der Hass gegen Andersdenkende, das sind Dinge, wo du als Christ einfach nicht mitmachen kannst. Oder wenn es heute auf sexuellem Gebiet zugeht, wie in Sodom und Gomorra, wenn das üblich ist, dass jeder mit jeder schläft, und wenn das deine ganze Klasse macht, dann kannst du als Christ da eben nicht mitmachen. Da kannst du eben auf solche Partys, wo Gruppensex dran ist, gar nicht erst hingehen. Da musst du dich raushalten, einfach. Du musst dich raushalten. Auch wenn deine Kumpels dich deswegen für dämlich halten. Und wenn du dich vielleicht schon bekehrt hast und wenn du dich schon zu den Geretteten zählst und wenn du immer noch mit den falschen Freunden verkehrst und immer noch an deinem alten Leben hängst, dann nützt dir deine Bekehrung einen Dreck. Wenn du ein Rückversicherer bist, so wie die Frau von Lot, die bloß nach hinten guckte, wenn du dich umdrehst, dann bist du verloren. Du bist dann schon ausgeflippt aus Gottes Reich. Du bist schon gerichtet, noch bevor Christus wiederkommt, um die Welt zu richten. Denn es kommt ja für dich, es kommt ja für uns alle das Gericht. Es kommt das Ende der Welt. Und es werden dieser Katastrophe alle untergehen, die nicht mit Jesus gelebt haben. Ich weiß, dass heute viele höhnisch lächeln, wenn die Bibel von dem letzten Gericht und von dem Weltende redet. Das ist schon vor 4000 Jahren so gewesen bei den Lot. Als den Bürgern von Sodom und Gomorra gesagt worden ist, die Stadt geht unter, haut ab, rettet euch. Da haben die Bürger von Sodom, so steht es in der Bibel, die haben das einfach lächerlich gefunden. Waren ja aufgeklärte, moderne Großstadtmenschen. Und genauso ist das heute, dass viele die Rede von Gericht und Wiederkunft einfach lächerlich finden, unwissenschaftliches Gelaber. Und dabei sind es merkwürdigerweise in unserer Zeit ausgerechnet die Wissenschaftler, die vom Ende der Welt reden in einer Art und Weise alarmierender und eindringlicher als die biblischen Propheten selber. Das gibt heute Wissenschaftler, die sagen uns, unsere Erde ist so verseucht, dass es für die Menschheit nur noch eine einzige Chance gibt zu überleben. Wenn sofort radikal Schluss gemacht wird, mit Raubbau, mit Umweltverschmutzung, mit Krieg. Aber es sieht nicht so aus, als ob die Menschheit vernünftig würde. Und deswegen sagen viele Wissenschaftler, das Weltende steht nahe bevor. Es gibt sogar welche, die sagen, diese Generation wird die letzte sein, die auf dieser Erde überhaupt noch leben kann. Ich kann das nicht nachprüfen. Aber das habe ich inzwischen kapiert, dass wir mit einer rasenden Geschwindigkeit auf eine ungeheure Katastrophe zusteuern. Schon alleine, was den Hunger in der Welt betrifft. Und wer das nicht sieht, der ist einfach nicht informiert über die nackten Tatsachen. Und wer das ableugnet, der ist hoffnungslos naiv. Der wird überrumpelt von den Ereignissen. Und wer nichts dagegen unternimmt, das ist ein asoziales Element. Ich weiß nicht, wann das Weltende kommt. Das weiß keiner. Ich weiß, dass das Ende kommt. Und Christus kommt zum Gericht wieder. Und es gibt nur einen einzigen, der dich aus dem Gericht retten kann. Das ist Jesus Christus. Über den schon damals auf Golgatha das Gericht niedergegangen ist, was eigentlich dich treffen müsste. Und wenn du dich an den hältst und an den klammerst, da bist du frei. Da kannst du nicht mehr verloren gehen. Da kann dir nichts mehr passieren. Und ich weiß, dass Jesus dich nicht verlieren möchte. Und deswegen sage ich zu dir, komm zu Jesus. Schmeiß doch das andere weg. Dreh den falschen Dingen, die wir als Sünde bezeichnen, dreh denen den Rücken zu. Und fang neu an und geh mit Jesus. Vielleicht wartet Gott mit dem Weltende. Bloß noch wegen ein paar von euch, die heute noch unentschieden sind. Und die er noch mitnehmen will in sein Reich. Christus sagt zu seinen Gegnern, dem Lande der Sodomer und Gomorrer wird es am Tage des Gerichtes erträglicher gehen als euch. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, wer mein Wort hört und wer dem glaubt, der mich geschickt hat, der hat das ewige Leben. Und der kommt nicht in das Gericht, sondern der ist schon hindurchgedrungen zum Leben. Und zu allen Mitläufern und zu allen halben Christen, da sagt Christus, ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid, denn ihr wenigstens eines von beiden wärt, aber ihr seid lauwarm. Und darum werde ich euch aus meinem Munde ausspucken. Mitläufer sind eklig, die kotzen sogar Jesus an. Gegner sind bedauernswert, aber Nachfolger sind beneidenswert, denn sie sind besser dran. Wir sind frei, auch im Gericht, etwas Besseres. Gibt es nicht.